Herzlich willkommen zu The Data Brothers.
Der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence. Mit Andreas Bebersdorf
und Markus Wegener.
So, wir sitzen hier wieder zusammen. Ich sitze hier wieder mit dem Markus. Hallo Markus.
Hallo Andreas.
Wie geht es dir heute?
Oh, mir geht's gut. Wir sind mal wieder an einem Freitagnachmittag hier. Und ja, der Tag ist schon so gut wie rüber. Es geht rein ins Wochenende. Für mich sogar ein Urlaub aufkommt. Von daher, ich freue mich. Wie sieht's bei dir aus, Andreas?
Wunderbar. Ich kann mir das einfach nochmal ein bisschen anhören. Und du bist ja eine Woche nicht da. Und wir haben uns gedacht, lass uns doch mal heute schon mal sprechen. Und Markus, ich habe in letzter Zeit viel zu neuen Technologien mir durchgelesen, mir angeschaut. Wir haben mittlerweile relativ viele Kunden, die sich auch mit diesen neuen Technologien beschäftigen. Und da ist mir ein Artikel, den wir auch gerne hinterher verlinken können, von unserem Data Mozart aufgefallen. Da geht es um ein cooles Thema. Und ich fand, er hat den Begriff so toll genannt. 50 Shades of Direct Lake. Und Markus, wir wissen beide, was ein Direct Lake ist. Wir glauben beide zu wissen, was das Ding so alles tut. Und mir fällt wieder mal auf, und ich weiß gar nicht, wer das letztens noch gesagt hatte, da wird ein neues Feature angepriesen. Und irgendwie kennt noch keiner das Thema, keiner weiß, wie das Ding so richtig funktioniert, aber es soll Vorteile bringen, aber es bedeutet auch, man muss gewisse Dinge so tun, wie man sie tun muss. Und ich kann immer nur an meine Welt von früher denken, es gab früher mal eine Carrera Servo, da konnte man schönen Spurwechsel machen, dann gab es irgendwann mal eine neue Carrera Servo, auch ein Spurwechsel, aber du musstest auch eine Spurwechselweiche kaufen. Und jetzt ist es so bei diesem Direct Lake Thema ähnlich. Es soll vieles besser machen, es soll schneller sein, es soll leichter sein, weniger Speicher brauchen. Du musst die Daten nicht mehr doppelt vorhalten. Ich habe aber trotzdem so das Gefühl, wenn ich mir den Artikel durchlese, man muss doch schon viel verstehen, was da so alles passiert. Und am spannendsten finde ich eigentlich, was macht der Direct Lake wirklich mit dem Speicher, mit der Speichernutzung? Ist ein Bericht wirklich schnell gleich beim ersten Mal? Gibt es auch einen tollen Artikel von dem Kollegen, der gesagt hat, wie so ein Cache-Warming. Und das erinnert mich alles an Dinge, die habe ich in meinen letzten 20 Jahren nicht bei Power BI, bei vielen anderen Tools auch schon gehabt. Und ich habe das Gefühl, es kommt immer irgendwie ein Thema wieder, wenn eine neue Technologie kommt. Sie funktioniert neu, sie funktioniert toll, aber sie hat immer so gewisse Voraussetzungen, damit das so toll funktioniert. Also so eine Art Beipackzettel wie bei Medikamenten. Hast du das Gefühl auch, Markus? Nach dieser langen Anleitung wollte ich dich mal zu Wort kommen lassen, bevor ich das noch weiter ausführe.
Ich weiß gar nicht, bei welchem Vortrag das war. Da ging es darum, ob Microsoft eigentlich immer lügen würde oder es so eine Marketinglüge gibt. Und dann hat man mal die Aussagen, die Microsoft an bestimmten Stellen gesetzt hat, genommen. Und wenn man sie ganz nüchtern betrachtet, ist es nie eine Lüge, sondern es ist einfach nur eine Aussage, die auch in der Form stimmt. Aber man hat ja auch keine weiteren Rahmenbedingungen genannt. Und erst wenn man ins Detail geht, merkt man, okay, ich muss, um diese Aussage wirklich konkret so zu haben, bestimmte Grundvoraussetzungen beachten. Und das Spiel spiele ich auch durchaus gerne mit. Nämlich, ich habe immer für mich so diese grobe Landkarte vor mir. Und wenn ich jetzt so eine neue Technologie habe, dann versuche ich ungefähr zu verstehen, was soll mir die Technologie bringen, wo soll ich sie einordnen. Und dann erst, wenn ich in die Nutzung reinkomme, merke ich dann auch, ja, wo die Grenzen sind oder wo die Spezialthemen sind. Das tut einem teilweise richtig weh, weil man sich das anders vorgestellt hat. Man hat eigentlich mehr erhofft, aber es hat auch keiner mehr versprochen. Und das ist auch zum Beispiel, nachdem ich diesen Artikel gelesen habe vom Nikola, ist es auch beim Direct Lake so. Also dieses, ich kann direkt auf die Daten zugreifen, die im Direct Lake sind. Und ja, es ist das Beste aus Import-Modus und Direct Query. Da kann sich jeder was drunter vorstellen, aber dass es Szenarien gibt, wo man wieder aus dem Direct Lake Modus rausfällt, trotzdem ein Ergebnis bekommt, aber eben nicht mehr diese Performance hat, sondern auf Direct Query zurückfällt, das muss man erstmal verstehen. Und da gibt es ja jetzt ganz viele Leute, die auch schon Artikel dazu schreiben. Und ja, also wie gesagt, ich bin der Meinung, wir kriegen immer wieder neue Technologie, man muss sie grob verorten und man muss nachher auch, oder sollte immer im Hintergrund behalten, ja, da wird es noch Spezialthemen geben. Und ich sag mal, das hast du doch auch bisher immer so gehabt, oder nicht? Bei den ganzen anderen Werkzeugen. Dass es immer etwas geht, wenn man aus diesem, wie sagen wir mal, Good Case, aus diesem Glossy-Bereich rausgeht, dass man merkt, oh, das ist vielleicht sogar noch Westernstadt. Oder wie ist das, Andreas?
Oh Mann, wo du das mit der Westernstadt ansprichst. Markus, das Schlimmste ist wirklich, ich habe das auch mit einem Kollegen immer, dann gucken wir uns was an, da gibt es einen tollen neues Feature, auch wieder Microsoft war ja auch immer das Beispiel. Das ist nicht, dass die lügen, sondern sie haben hier ein neues Feature, preisen das an. Und ich habe das früher auch bei unserem Arbeitgeber gehabt, bei dem Gelben, den wir ja auch beide noch kennen. Dann hieß das, ah man, das ist ein neues Feature, der Vertriebler hat das angepriesen. Ich so, ja stopp, hast du dir auch mal den Beipackzettel durchgelesen? Und das Schlimme ist, ganz viele tun das nicht. Und hier so, deswegen kann ich diesen Artikel von Nicola, den kann ich nur wärmstens ans Herz legen. Das hat er mega gut gemacht und er hat eigentlich zwar auf viele Artikel referenziert, aber hat sie nicht wiederholt, sondern hat wirklich auch mal Themen angesprochen. Ich sag mal ein Beispiel, was ist denn Framing und sowas alles. Man muss es verstehen, was da wirklich im Hintergrund passiert, um zu wissen, wie man danach Modelle baut, dass der Kunde sagt, das ist aber wirklich ein Feature, das funktioniert. Einfach nur hinstellen die Box und weglaufen, so eine Software hat es ja noch nie gegeben, auch früher schon nicht. Und ich finde wirklich, auch in der Vergangenheit hat es das immer, immer wieder gegeben. Ich habe Kollegen, die kommen zu dir, ein neues Feature, ey, das musst du unbedingt benutzen. Ich würde es gern anfassen. Und was der Nicola wirklich gemacht hat, ich weiß, wir rezitieren ihn heute wahrscheinlich ganz oft, der hat es mal angefasst und ausprobiert. Wir haben das letztens auch gemacht mit Fabric mal als Beispiel, um mal zu verstehen, was da passiert im Lakehouse, im Warehouse. Was bedeutet das für alles, wenn du das entsprechend verlinkst? Ich finde, wenn man es anfasst und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich muss Werkzeuge, wenn man mir die anpreist, ich muss sie auch mal in die Hand nehmen. Ich muss sie ausprobieren und ich weiß, klar, eine elektrische Säge ist mir schon durchaus klar, sie funktioniert super, aber wenn ich die kleine Säge oder ich nehme mal ein Dremel als Beispiel, gibt es ja auch, diesen kleinen Dremel kann ich nicht nehmen, um einen Baum durchzusägen. Wissen wir beide, aber da brauche ich auch nicht mehr ausprobieren, weil das Gerät ist so klein, der Baum ist einfach definitiv größer, das funktioniert nicht. Und hier ist es wieder so, zurück auf unser Direct Lake, das bedeutet so viel, auch was das ganze Thema semantische Modelle angeht, die verhalten sich anders, die funktionieren anders, du musst es ausprobieren und auch das, damit Direct Lake funktioniert, musst du ja wirklich eine physische Tabelle machen und wir haben es tatsächlich ausprobiert, wir haben im semantischen Modell gesagt, ha, du kannst quasi ausschalten mit dem schönen, coolen Tool Tabular Editor, das geht auch natürlich im Service. Wir haben mal ausgeschaltet dieses Fallback, dass er dann auf dein Direct Query zurückfällt. Wir haben es ausgeschaltet, ich habe ein View genommen. Ja, was soll ich dir sagen? Ich habe den Bericht probiert. Das semantische Modell hat mir schlichtweg gesagt, ja, Andreas, das kannst du so nicht machen. Ich wusste das, Markus. Wir haben es aber ausprobieren wollen. Ich habe mit unserem Technikmarkt da gesessen und gesagt, wir probieren das jetzt mal aus. Ich möchte da einen Haken dran machen, weil das stand im Beipackzettel, geht nicht. Jetzt habe ich einen Haken dran gemacht, das allen geschrieben. Kollegen, achtet drauf, geht wirklich nicht. Hätte ja sein können. Weil es war im automatischen Modell, war das nicht zu erkennen, wann er zurückfällt in ein Fallback auf Direct Query oder ist das ein Direct Lake. Das wollten wir halt ausprobieren und solche Fallstricke, der Kunde glaubt, funktioniert, stimmt aber nicht. Weil spätestens dann, wenn du dann diesen Bericht nutzt und der Vertriebsmitarbeiter sagt, ey, das, was du mir hier versprochen hast mit Geschwindigkeit, das ist ja gar nicht, muss man wissen, warum. Also haben wir quasi alle Assistenten ausgeschaltet und gesagt, nee, nee, es gilt nur Direct Lake. Und es hat tatsächlich super funktioniert, es ging halt einfach nicht. Und deswegen auch das ganze Thema verstehen. Ich muss es halt, wie gesagt, immer anfassen, ich mag es ausprobieren. Und wenn das zusammengesteckt ist und es immer noch funktioniert, Markus, besser als einen Kassettenrekorder früher auseinandernehmen und zusammenbauen. Das hat meistens nicht geklappt. Hier ist es so, man kann von Microsoft erzählen, was man will, aber man kann alles anfassen. Und es funktioniert auch wirklich alles. Und wie versprochen, das Prospekt hat immer die Wahrheit gesagt, aber das Detail ist halt immer der Beipackzettel. Hast du da ähnliche Erfahrungen oder übertreibe ich das jetzt mit meiner Angst, dass man das immer ausprobieren muss?
Ja, ich glaube, du, oder... Ja, übertreiben ist schon wieder ein hartes Wort. Aber was ich gerade für mich mitnehmen musste, ist, dass ich viele Sachen gar nicht so stark ausprobiere, wo ich versuche, eher da in die Praxis reinzukommen. Weil wenn wir uns das mal anschauen, für so eine End-to-End-Lösung, wenn man das mal ausprobiert und sich nicht wirklich vorher all die Themen angenommen hat, ja, dann hast du beim ersten Laden ein bisschen Performance-Einbußen. Dann denkst du, hä? drückst auf Wiederladen und alles funktioniert. Also, dass du Beispiel hingehst und sagst, ich lasse das Beispiel jetzt mal 2 Stunden liegen, 3 Stunden liegen, ist irgendwelche Last auf dem System, dass vielleicht das zu einem Entloaden kommen könnte. Also wirklich diese, ja, wie es im Wirkbetrieb ist, wie es unter realen Umständen ist, das hat man meistens nicht. Und bei diesen Spezialthemen, wie du es gerade sagst, dass ich da meinetwegen so eine Option ausschalte, muss ich sagen, wir haben so ein bisschen das Problem, dass Microsoft ja jetzt relativ schnell auch wieder Updates bringt. Und diese Gewichtung der Updates, das ist manchmal ein bisschen, ja, ist ein bisschen Blackbox. Also man sieht zwar irgendwo so einen Release-Plan und dann gibt es Sachen, da sagt man, ach, das hat gar nicht auf dem Release-Plan gestanden, wunderbar, ist jetzt auch da. Und dann sagt man, naja, irgendwie, das verschiebt sich von Release zu Release. Meistens ein Zeichen dafür, dass irgendwie die Qualität selbst noch nicht mal für Microsoft so gut ist, dass sie sagen, das könnten wir unseren Kunden zumuten oder könnten wir unseren Kunden zeigen. Auch da ist man ja gefühlt unterschiedlicher Meinung, wie viel Leid Microsoft ihren Kunden zumutet. Manchmal denkt man, boah, da hätte aber noch mal jemand dran sitzen können. Das nächste Mal sagt man, boah, geil, funktioniert, läuft wie soll. Und wie gesagt, du erprobst jetzt aus so ein Feature und sagst, okay, ich kann in den Direct-Lake-Modus nicht mit Views arbeiten, aber wer weiß, wie lange dieses Beipackzettel-Thema noch wirklich ein Thema ist und ob du es mitbekommst, wenn es sich ändert. Ich sag mal, du hast es ja schon einmal in Frage gestellt, nämlich jetzt, und ihr habt es ausprobiert. Eigentlich müsstet ihr jetzt Monat für Monat kontinuierlich etwas dagegen prüfen haben, ob sich nicht irgendwas ändert. Und dann auch wieder die Rückverlinkung haben. Wenn es jetzt funktioniert, ist es denn was Angekündigtes? Ist es jetzt ein Supported-Feature? Auch da haben wir verschiedenste Sachen und Funktionen, die funktionieren, sind aber gar nicht supported. Also da ist sehr, sehr viel spannende Thematik bei. Um auch da mal was zu nennen, innerhalb von der Report.json kann man teilweise Parameter setzen, die man über die Oberfläche nicht setzen kann. Das heißt, wenn man so ein Small Multiples hat und sagt, oh, mir ist hier eigentlich eine Spalte zu wenig und ich kann nur, ich weiß gar nicht, was gerade die maximale ist, 8 oder so setzen, dann kann man tatsächlich in den Code gehen und ihn überreden, doch noch ein paar mehr Spalten zu machen. Der Arthur, meine Wenigkeit, hat zum Beispiel auch mal die Balkendicke von so einem Balkendiagramm über das angepasst, was normal, oder für die Errorbars war es, was eigentlich in der Oberfläche zugänglich war. Also da gibt es Sachen, die kann man machen, da hat man vielleicht für sich diese Lösung, ist aber total aus dem unsupporteten Bereich. Und wenn wir jetzt mal, weil wir den Artikel so häufig zitiert haben, mal einmal kurz schauen, was für Themen innerhalb des Direct Lakes sind, oder möchtest du noch vorher was ergänzen, bevor wir da reingehen?
Ja, ganz sicher. Markus, du hast schon wieder so viele coole Themen angesprochen und ich sag's, wie es ist. Du machst es doch genauso wie ich. Du fasst Dinge an, die unsupported sind. Und Microsoft sagt als allererstes in jedem Beipackzettel, wenn du etwas benutzt, was wir quasi über die Oberfläche nicht zur Verfügung stellen, ist es unsupported. Das heißt, wenn dort ein Fehler auftritt, bist du selber schuld, kannst du sehen, wo du bleibst. Das habe ich heute auch schon wieder ein paar Mal gehabt. Deswegen bin ich bei sowas eher vorsichtig, aber ich gebe zu, auch da, ich probiere es wieder aus. Wie weit kann ich gehen? Solange das Modell danach noch funktioniert, Markus, ist ja eigentlich auch alles gut. Aber ich muss ehrlich sagen, nimm wieder das Beispiel von unserem Direct Lake. Wenn es die Menschen sich anschauen, dass du sagst, du musst dich mit dem Thema Syncing beschäftigen, also dass die Objekte gesynkt sind im semantischen Modell, das Framing ist ein Thema. Es kommen so viele Begrifflichkeiten rein und das Paging und zu guter Letzt, und das finde ich tatsächlich spannend, dann gibt es tatsächlich jetzt ein Dictionary, was das Thema Temperatur, auch wenn sich das jetzt banal anhört, da steht halt drin, du Markus hast die Spalte, ich nenne sie jetzt mal Kunde und Kundenname, schon so oft aufgerufen, dann ist sie quasi im Dictionary weiter oben in der Liste und wird quasi auch quasi schon vorhergesagt, dass sie immer beim Refresh dabei ist und nicht so schnell verloren geht. Ich finde, da sind schon so viele Technologien und Ideen drin, nur dass Microsoft diese normalerweise für den normalen Anwender, ich nenne es mal, verschweigt. Und ich glaube, das ist gar nicht böswillig, sondern die haben sich was überlegt. Aber diese Box, wenn du sie benutzen willst, funktioniert sie reibungslos. Warum sie sich manchmal so oder so verhält, dann musst du halt leider doch die Schraubendreher holen und die Box mal aufmachen. Und dann bist du immer in diesem Bereich, ist das so gewollt? Und da frage ich mich immer, will Microsoft, dass man sich das tiefer anschaut? Oder ist es eher unerwünscht, dass man so tief in diese Box reinschaut? Und nur mal das Thema Temperature. Auch da, du kannst natürlich dann wieder sagen, ich baue mir dann wieder etwas, was diese Dictionary so ein bisschen aufheizt, dass der Kollege, der sich morgens anmeldet, und du weißt, Markus, nichts ist schlimmer, als wenn du den Bericht öffnest und du musst doch ein paar Sekunden warten, länger als sonst. Also kannst du diesen Dictionary von außen anheizen, dass der sich das merkt und schon mal den Bericht geladen hat mit den Spalten, die du brauchst. Das hat schon was.
Also erstmal Microsoft, ja, ich glaube, das ist Fluch und Segen. Sie möchten, dass wir uns die Sachen genauer angucken, weil sie natürlich schon an den Bedürfnissen entwickeln wollen. Und gerade mit diesem Temperature erinnert uns vielleicht auch an sowas wie Reporting Services innerhalb vom normalen On-Premise-Gedanken. Da war es auch so, dass der Reporting Service eben entsprechend manchmal so Warm-Up-Skripte hatte, um schon mal die wichtigsten Berichte zu laden, weil über eine Zeit, wo es nicht genutzt wurde, die entladen wurden. Ähnliche Sachen haben wir häufig gehabt, wenn wir einen ETL-Prozess in der Nacht auf ein ERP-System lassen, dann laden wir relativ viele große Daten und die Leute beschweren sich, dass am nächsten Morgen ihr ERP-System langsam ist, weil der SQL-Server im Prinzip seine Indexe aus dem Speicher geworfen hat, weil er eben plötzlich eine ganz andere Last erfahren hat. Hier ist es aber auch wieder so, ich bin mir noch nicht so sicher. Natürlich ist es so, dass diese Temperature dafür da ist, um zu gucken, was ist an Bedarf da und das nach oben zu stufen. Und es gibt eine gewisse Intelligenz. Gleichzeitig befinden wir uns hier auf so einem Service, wo wir vielleicht einmal Miete bezahlt haben. Und Microsoft möchte diesen Service natürlich möglichst effizient nutzen für alle, um ein gutes Angebot für alle zu schaffen. Und jetzt gehen wir hin und sagen, okay, wir haben ja schon einmal bezahlt. Für uns sind es keine Mehrkosten. Wir lassen ein Skript laufen, alle Stunde oder so, die bestimmte Spalten nach oben treiben, also auch tatsächlich Last auf dem System erzeugen, um diese Spalten für das System wieder interessant zu machen, damit meinetwegen eine Einzelperson in meinem Unternehmen eine gute Erfahrung beim Öffnen des Berichts hat. Also eigentlich schon wieder relativ egoistisch so zu sehen oder eben entsprechend, um diese Wichtigkeit der Person rauszustellen, was Microsoft einfach vielleicht nicht sehen kann oder im Prinzip uns vielleicht noch kein Feature gegeben hat, wo wir solche Spalten auch vielleicht promoten könnten und dass das System sowieso mit einem Faktor 10 oder so diese Spalte immer bewerten würde. Also es sind so Sachen, du hast diesen Automatismus und dann hast du doch wieder Leute, die da eingreifen wollen, weil sie irgendwas verändern möchten oder was anderes nutzen möchten. Und ich finde es ja auch sehr interessant bei den anderen Features, die wir da in dem Themenbereich drin haben. Dann gibt es das eine, das ist das Syncing. Also wenn man sich vorstellt, ich habe da mein Warehouse und ich komme eine neue Tabelle hinzu und ich habe dieses automatische Dataset, ja, ist die Tabelle jetzt plötzlich drin oder nicht drin? Ja, ist ein Thema des Syncing. Kann ich aktivieren, kann ich deaktivieren, wie ich es haben möchte? Ob ich es automatisch reinnehme oder ob ich es eben explizit hinzufüge, ist eine Einstellungssache. Sicherlich Leute, die das eine favorisieren oder das andere favorisieren. Und der Microsoft gibt dir die Möglichkeit, aber mit was hättest du am Anfang gerechnet? Keine Ahnung, wahrscheinlich immer mit dem Gegenteil, was gerade als Default aktiv ist. Das, oder?
Ah, das ist total schwierig, Markus. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, die machen es natürlich auch ein bisschen mit den Erfahrungen. Und Microsoft entwickelt ja nicht Dinge alleine, ohne dass sie mit Partnern sprechen. Insofern ist das ja immer auch eine bisschen Färbung von Menschen, die dort mitarbeiten und die Erfahrung, die sie in den Projekten haben. Macht es total schwierig. Was mir aber trotzdem auffällt bei diesem Direct Lake ist halt, du sparst jetzt Speicher, das sprachst du auch gerade an. Aber jetzt stell dir vor, jetzt kommt wieder der Kunde, der sagt, Herr Beberstorf, finde ich alles cool, vorher war es der Import-Mode, da hatte ich ja alles schon drin. Aber wissen Sie, ich brauche all diese Spalten. So, jetzt möchte ich die auch alle in meinem Direct Lake haben. Dann am Ende würde es doch heißen, wenn ich wirklich rein theoretisch alle Objekte, die ich vorher hatte, jetzt auch haben möchte, verbraucht Direct Lake ja gar nicht wenig Speicher. Er muss sie sogar auch in den Speicher laden. Und dann musst du wieder natürlich eine entsprechende Kapazität haben. Ist das Ziel, was Sie wollen, oder gibt es da noch andere Intelligenzen?
Nee, da haben wir ja tatsächlich die andere Intelligenz hier drin, auch in dem Direct Lake. Das war dann das Paging, wo ja im Prinzip die Daten, also die Daten sind genauso gespeichert wie in dem Arbeitsspeicher, bloß erstmal auf der Festplatte. Und dadurch, dass wir hier auch spaltenorientiert arbeiten, werden im Prinzip ja nur die Spalten in den Arbeitsspeicher geladen. Und auch das muss man sich erstmal wieder vorstellen. Es wird halt nur sehr, sehr schnell geladen in den Arbeitsspeicher, die man wirklich benutzt. Also das heißt, ich importiere nicht das gesamte Modell in meinem Arbeitsspeicher, sondern ich importiere tatsächlich nur Ausschnitte aus dem Modell in dem Arbeitsspeicher, nämlich das, was genutzt wird. Und wenn der Kunde ein riesengroßes Modell haben will mit vielen Sachen, aber die Sachen werden über die Visuals nicht abgefragt und so weiter, dann sind sie auch nicht im Speicher. Und deswegen kann der Speicher selber wieder sehr effektiv genutzt werden. Also kommt drauf an, was er als Speicher bezeichnet ist. Also wir sprechen hier ja von dem RAM-Speicher, den schnellen Zugriffsspeicher und eben nicht den persistierten Speicher auf der Festplatte. Also von daher bin ich völlig fein. Was mich eher getriggert hat, war das Thema mit dem Framing. Weil das Framing ist ja der Punkt, wo dieses Delta-Paket-Datei greift. Oh, ich sage immer Delta-Paket, dabei sollte man, glaube ich, nur Delta sagen, weil das Paket schon mit inbegriffen ist. Aber diese Dateiformat, was wir da haben, kann ja so ein bisschen den Verlauf darstellen, eben durch diese Log-Datei, die mit einer Version stand und sagt, okay, in den Dateien findest du den Versionsstand und später kannst du eben in andere Dateien gucken, um den neuen Versionsstand zu haben oder um die Änderungen zu lesen. Und dass dieses Dataset eigentlich ja diesen Metadaten gelesen hat und weiß, aus welchen Dateien es bedient, so dass ich im Hintergrund das Dataset oder die Delta-Dateien befüllen kann und erst durch das Framing im Prinzip das passiert, was wir sonst über den Process hatten, dass dem Dataset die neuen Dateien bekannt werden, damit wir wieder ein konsistentes Modell haben. Und ich dachte tatsächlich, lange bevor ich das gelesen hatte, ich habe gedacht, mein Gott, ja, man geht mittlerweile den Weg und sagt, dass man es über die Ladeprozesse steuert, dass die Daten konsistent sind und dass man auch bereit ist, bei einem kontinuierlichen Ladeprozess und so weiter, dass meinetwegen bestimmte Stammdaten vorhanden sind, wo noch keine Bewegungsdaten da sind oder Bewegungsdaten erstmal keinen Stammdaten zugeordnet sind, bis eben wieder das gesamte Modell geladen wurde. Aber nein, tatsächlich kann ich es auch über so ein Framing ja steuern. Und das war ja oder ist ein der Themen, auch da habe ich noch keine richtige Antwort zu, die mein geschätzter Kollege Arthur König festgestellt hat für sich, dass die Dataflows jetzt auch nicht mehr so als Gesamttransaktion zusammenlaufen, sondern dass innerhalb eines Dataflows vielleicht die erste Tabelle schon befüllt wurde, beschrieben wurde und der Dataflow abbricht bei der zweiten Tabelle. Ja, und ich eben so einen Zwischenstand habe, wo die ein Teil der Daten schon geladen wurde und der andere Teil der Daten eben nicht geladen wurde, weil es auf einen Fehler gelaufen ist. Und ich habe keine Ahnung, wie das mit diesen Transaktionen aussieht. Ich habe mir noch nicht großartig da was zu angeguckt, aber ich muss mir auch vorstellen, ja, es beschreibt diese Dateien. Keine Ahnung, was da kommt. Ich muss einen Artikel zu finden. Andererseits hat es mich auch nie so gekümmert, weil, ja, okay, dann ist der Teil der Daten schon mal geladen. Der eine würde sich freuen. Es gibt ja Leute, die haben vorher gesagt, oh, jetzt hat der Dataflow abgebrochen und nur weil eine Tabelle gefehlt ist und die anderen hätte er doch schon mal stehen lassen können oder so. Also wie gesagt, diese Erwartungshaltung ist total interessant bei der Technologie, dass die Leute meistens sagen, ach, ich hätte mir eigentlich das andere Szenario gewünscht. Kennst du das auch?
Ja, absolut. Und tatsächlich, wo du das ansprichst mit Arthur, ich habe aus genau diesem Grund, weil das immer so passiert ist, habe ich die Dataflows für mich, ich sag mal ganz vorsichtig, ad acta gelegt. Ich fasse die nicht mehr an, weil ich damit vor 5 Jahren, und nochmal, vor 5 Jahren schlechte Erfahrungen gesammelt habe. Vielleicht ist es doch mal wieder Zeit, mal drauf zu schauen, ob es dann doch besser ist. Also wir hatten tatsächlich gerade genau heute Morgen dieses Thema mit dem abgebrochenen Ladeprozessen. Wie verhalten wir uns? Gar nicht, dass es passiert. Und da fand ich die Aussage von dem Kollegen ganz cool, zu sagen, so, wenn du jetzt 5 hast, 5 Dimensionen, die du lädst und eine geht schief, möchte ich aber, dass alle anderen klappen, damit wir weiterarbeiten können. Und die eine, die fehlt, da möchte ich halt nur den Hinweis, okay, da müssen wir wohl noch mal ran. Also, dass der Prozess dadurch nicht gestoppt wird. Gibt ja auch Kunden, die sagen, ich möchte, dass der Prozess dann aufhört. Ich fand das insofern gut, dass man genau das auch festlegt. Und da sind wir wieder bei einem Punkt, festlegen, dokumentieren, alle wissen, wie der Prozess funktioniert und es gibt gegebenenfalls noch einen Alert, dass der Markus nochmal an diese Dimension ran muss, weil die plötzlich nicht mehr laden möchte. Warum auch immer. Und das war das, was mir bei dem Dataflow immer so weh tat. Ach, wenn das dann mal nicht so lief, dann lief aber auch wirklich nichts mehr zusammen. Und ich, wie gesagt, ich habe das wirklich in den Schrank gesperrt, zu Schlüssel weggeworfen. Ich fasse das nie wieder an. Wenn das sich jetzt verbessert hat, bin ich gern bereit, da nochmal raufzuschauen, aber Markus, da bin ich wieder bei dem Punkt, ich möchte das dann gerne wieder hands-on selber anfassen. Und für sowas machen wir dann meist intern immer Workshops, wo wir das dann wirklich mal für alle sichtbar und aufzeigbar machen, dass jeder versteht, was da passiert. Insofern fand ich halt genau diesen Artikel spannend, weil wir hatten für uns auch noch ein Thema. Alles, was das Thema Aktualität und Aufräumen des Spaces angeht. Nimm wieder das Beispiel, dass diese ganzen schönen Delta-Dateien dort dann liegen. Markus, wer räumt denn auf? Das ist zum Beispiel etwas, was noch nicht drin ist. Das musst du selber machen. Das ist ein Wartungsprozess. Und ich gehe felsenfest davon aus, das wird nicht lange dauern, dass das automatisch passiert. Irgendwann, aber ist noch nicht.
Wo, an welcher Stelle bist du dabei?
Ich bin jetzt bei dem tatsächlichen Lake. Und da ist es tatsächlich so, da ist es nämlich noch nicht automatisiert. Der räumt noch nicht wirklich auf, wenn du dir die Objektdateien anschaust. Kommt noch.
Ja, weil ich letztens einen Artikel gelesen habe, der eben auch wieder zeigte, aufgrund dieses Fallbacks auf Direct Query, dass wenn man eine bestimmte Kapazitätsgröße hat, die man gekauft hat vom Fabric, hat man eben auch eine entsprechende Arbeitsspeichergröße. Und da wurde gezeigt, ich habe dieses Dataset so entsprechend gefüllt gehabt, dass eben viele Dateien war. Das war imperformant für den Direct Lake Modus. Der hat dann eine Zeit lang auf Direct Query umgestellt. Und dann war aber auch eine Option, hatte ich gelesen, mit Auto, dass er das entsprechend wieder reorganisiert hat und hat die Dateien so zusammengefügt, dass er wieder in den Direct Lake Modus packte. Also das sind tatsächlich auch Fragen, die mich immer wieder beschäftigen, was man so gelesen hat, so gesehen hat und vielleicht auch wieder die Komplexität und die Einfachheit, die wir hin und her switchen. Weil wo du es gerade so erzählt hattest mit dem Laden und Abbrechen, wir hatten ja die letzte Folge auch schon so, ne? Wir waren mal in so einer Welt, wo ich eine PBX-Datei habe, die lade ich und die funktioniert oder funktioniert nicht. Und ich hatte auch ein Kundengespräch und habe gesagt, das Datenmodell wird ja nie unvollständig geladen, sondern so wie ich es sehe aktuell, wenn wir im normalen SSIS-Modus ist, dann machen wir einen Prozess. Und wenn der Prozess erfolgreich war, dann sind wir auf dem neuen Datenstand und solange wird eben der alte Datenstand vorgehalten. Und ja, diese Einfachheit, wenn ich das jetzt in Einzelprozesse aufteile, muss ich plötzlich selber wieder organisieren, dass am Ende valider Stand da ist. Und wie du es auch sagst, vielleicht möchte ich ja auch gar nicht oder habe ich andere Kriterien dafür, was für mich ein valider Stand ist. Und dann gibt es ja auch so Themen, das habe ich beim Serverless gehabt, wenn ich so inkrementell lade oder effizient laden will, dann muss ich vielleicht auch Dateien partitionieren. Ich habe immer noch nicht gesehen, wie ich das beim Dataflow mache. Ich habe jetzt Optionen gesehen, dass ich beim Kopieren von Dateien und so weiter innerhalb von einer Pipeline sagen kann, dass ich bestimmte Partitionierungen vorgeben möchte. Ich habe gesehen, im Notebooks kann ich das angeben. Wie man es im Dataflow macht, habe ich noch nicht gesehen, habe ich noch nicht gefunden. Aber ich bin gespannt. Habt ihr ähnliche Themen?
Ja, wir haben tatsächlich immer wieder ähnliche Themen. Und Markus, es sind ja Dinge, die sich wiederholen und immer wieder kommt es neu. Und es ist manchmal so, dass du wirklich schon neue Namen bekommst und trotzdem ist was Altes wieder gemeint. Also du weißt selbst auch den ganzen SQL-Server, den ganzen Bereich, da fliegen so viele Namen rum, man muss manchmal wirklich schon mit einem Übersetzungszettel loslaufen und das finde ich tatsächlich wirklich manchmal ein bisschen anstrengend. Auf der anderen Seite finde ich es halt gut, dass sich das Ding viel schneller dreht als früher. Andere würden ja sagen, man muss jede Woche gucken, ob es nicht irgendwas Neues gibt, wie du schon sagtest, also auch an Features. Ich finde es gut, dass ich jetzt nicht mehr 2, 3, 4 Jahre warten muss, bis die Features en bloc alle kommen, sondern es ist wirklich ein laufender Prozess und es sind ja auch viele Dinge, die uns allen helfen, dass es leichter wird. Also manchmal wird es auch schwerer, aber wissen wir ja auch. Ich finde es aber ziemlich gut, dass man dann solche Themen hat und ich kann nur wieder sagen, auch diese Trennung, was wir letztens hatten, Berichte und Daten und so weiter. Ich hatte gerade diese Woche einen Kunden, der sagte, ja, aber ich kann jetzt zum Beispiel gar nicht mehr den Data View sehen. Nee, du bist auch im Report und eigentlich sollst du dich mit dem Datenmodell beschäftigen und nicht mit den Quellen dahinter. Die sollst du ja gar nicht sehen. Da siehst du also, auch das hat wieder immer direkten Einfluss auf solche Themen. Insofern, diese Beipackzettel werden nicht kleiner. Ich finde, sie werden immer ausführlicher und langsam habe ich das Gefühl, wir haben ja auch bald Medikamente, wenn wir so weitermachen. Aber zurück zu unserem Hauptthema. Also was ich wirklich cool finde, dass sich viele damit beschäftigen und im Power BI-Umfeld ist die Community, was das ganze Thema angeht, wirklich so stark, dass man wirklich keine Angst haben muss, dass wenn man sich auf ein neues Gebiet wagt, ja, sei es, da gibt es neue Features oder neue Tools, ich traue mich dahin und es auszuprobieren, weil es halt immer jemanden gibt, der zumindest schon mal auf dem Weg dahin ist oder es auch selber schon mal gemacht hat, oder du kannst jemanden fragen. Also es gibt da wirklich eine gute Community, da hatten wir ja auch schon mal eine tolle Folge zu. Ich finde auch das immer noch grandios, wie viele sich damit beschäftigen und wie viele freiwillig teilen, was sie dort an Erfahrungen gesammelt haben. Es hat keiner mehr Angst, Daten nicht rauszugeben. Das war ja auch mal eine Zeit lang ganz anders. Da hatte jeder für sich versucht, seine Erfahrungsschätze festzuhalten. Das ist zum Glück schon lange nicht mehr so. Und ich habe das auch nie so gelebt. Und so wie ich dich kennengelernt habe, du auch nicht. Du teilst auch immer gerne. Und insofern kann ich immer nur sagen, probiert es aus, arbeitet dran und das nächste Feature wird das vielleicht noch ein bisschen optimieren oder klarer machen. Ja. Und warum es dann plötzlich einen Knopf im Lakehouse gibt, der dann heißt Wartung, wird dann auch jeder irgendwann verstehen. Also es gibt da wirklich viele Dinge, die man sich anschauen muss. Und auch da kann ich nur sagen, ich weiß, wir kommen gleich zu diesen drei Dingen auf dem Nachhauseweg, wenn das für dich okay ist. Was ich wirklich cool finde, Microsoft hat sich wirklich die Mühe gemacht, auch all das zu dokumentieren, was sie gemacht haben. Und man kann es alles nachlesen. Das finde ich wirklich, wenn man sich das mal anschaut, grandios. Und wer viel Zeit hat, viel Zeit zum Lesen, finden tut man wirklich alles.
Ja, wobei ich für mich immer noch wieder am Hadern bin, weil letztendlich die Marketing-Bubble, wenn wir sie mal so sehen, oder das, was wir in vielen Punkten sehen wollen, da wollten wir eigentlich alle weiter weg von dieser Technik kommen. Es sollte eigentlich in Summe einfacher werden, aber für mich gerade ging es auch wieder so durch den Kopf, wo du sagst, mit diesen Blackboxen, was ja diese Einfachheit ausmachen würde. Wir haben eine Blackbox und wir müssen uns um das Thema nicht kümmern. Wir werfen auf der einen Seite was raus und kriegen auf der anderen Seite das Ergebnis raus. Und dann fangen die Leute aber an, tatsächlich wieder die Blackbox zu öffnen und zu gucken, welche Schraube oder was man reinwerfen muss, um das optimale Ergebnis rauszubekommen. Also wir sind immer wieder da dran, doch wieder so technikverliebt zu sein und zu hinterfragen, wie funktioniert denn das Ganze? Was muss ich machen, um das beste Ergebnis zu haben? Also diese Einfachheit, die wäre tatsächlich möglich, aber irgendwie gibt sich mit dem Ergebnis wieder nur ein kleiner Teil zufrieden. Oder ist es ein großer Teil? Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, Andreas. Sag es mir noch zum Abschluss.
Das kann ich gar nicht. Markus, das ist so schwer. Wir Deutschen, und ich glaube nicht nur wir Deutschen, da ist jetzt eine Box, die stellt dir jemand hin und du weißt, selbst bei Autos fangen die Menschen an, das zu tunen, konnten Krümmer ran oder sonst was. War ich nie ein Fan. Aber es ist halt so, da stellt jemand eine Software zur Verfügung, die kann das, aber dir fehlt immer genau dieses eine Feature oder du willst es verstehen, warum das nicht so läuft. Und schon machst du diese Box auf. Markus, da kommen wir nie ganz von weg. Aber wenn du mit dem, was man dir zur Verfügung stellt, zufrieden bist, dann ist es doch absolut okay. Nur wenn du nie Fragen stellst, was gibt's da noch für Features? Also einer muss die Box aufmachen, will ich damit sagen. Also ohne Aufmachen werden wir nie weiterkommen. Und insofern, ich mag auch ganz gern mal die Box öffnen, um da drunter zu schauen. Und meistens bleibt sie dann offen. Das ist ja wie immer am offenen Herzen. Aber denk dran, wie viel Raspberry Pi hat es auf der Welt schon gegeben? Und die Leute basteln auch heute immer noch. Und ich kann immer nur meine Kollegen anführen, die das auch heute noch wirklich machen. Also dieses Verliebte in der Technik, um es zu verstehen, um es aber auch richtig einzusetzen, das wird nie aufhören, Markus. Da kann ich dir leider die Angst oder die Bedenken, wenn du welche hättest, kann ich dir nicht nehmen.
Ich muss nur dazu sagen, ich habe irgendwo einen Beitrag gesehen, da ging es auch darum, dass Kinder mal sowas wie einen Kassettenrekorder so auseinandernehmen dürfen, weil einfach, um das Ganze zu verstehen, um einfach ja die Angst davor zu verlieren, weil man es mal einmal aufmacht, dann irgendwann vielleicht nicht zusammen wieder bekommt und es dann nicht mehr funktioniert, dann hat man einen Fehler gemacht, aber heutzutage sind an bestimmten Sachen auch nicht mehr so ja, teuer oder wertekritisch. Hat man früher eher einen auf den Finger für bekommen, wenn man irgendwelche Elektroteile auseinandergebaut hat. Heutzutage findest du sowas auf der Resterampe und kannst tatsächlich mal ein bisschen lernen, wie Sachen funktionieren, weil das gehört einfach zum Verstehen dazu. Da hast du wohl recht. Dann lass uns jetzt die drei Dinge für den Nachhauseweg zusammenfassen.
Soll ich anfangen?
Ja.
Ah, das wusste ich. Habe ich mir gedacht. Also, hab keine Scheu, Dinge auszuprobieren und tut mir einen Gefallen, öffnet auch gerne mal die Box und lest euch diese coolen Artikel durch, die mal ein bisschen mehr erklären als nur diese schwarze Box. Ich kann nur sagen, dadurch wird das Verstehen, wie etwas funktioniert und warum sich etwas so verhält, definitiv deutlicher. Und ich kann immer nur sagen, besser verstehen bedeutet für mich auch, es besser Menschen mit auf den Weg zu bringen und es in Projekten richtig einzusetzen. Also ich mag vorgewarnt sein, wie sich etwas verhält. So ist immer meine Devise, und das ist jetzt nichts Negatives, sondern einfach, um vielleicht auch Probleme zu vermeiden in Projekten. Das Erste.
Gut, dann würde ich das Zweite nehmen und würde sagen, den Proof of Concept oder wie man ihn auch immer nennen will, sollte möglichst realitätsnah sein. Es sollte etwas sein, was man vielleicht sogar gewillt ist, in der Form weiter zu nutzen. Mit den Features, es ist immer so ein bisschen hin und her. Also wir haben zum Beispiel die Data Marts, die immer noch nicht GA sind und so weiter. Also da hat man vielleicht auf ein Pferd gesetzt und ja, ist eben nicht wirklich GA mit dem Thema, aber trotzdem funktionieren die Themen ja auch. Also ich würde immer sagen, versucht euch Themen zu nehmen, die nicht einfach nur Spielerei sind, sondern tatsächlich einen Mehrwert bieten und auch wirklich den Anspruch haben, dass die Funktionalitäten der einzelnen Komponenten ja marktauglich sind. Dann hast du den letzten.
Ja, und dann versuche ich das mit deinem POC anzuschließen. Tatsächlich, ich nehme das Thema Westernstadt. Es darf auch mal gern mehr sein als nur die Westernstadt, also nicht nur diese bunten Bilder, sondern das darf gern funktionieren. Und wenn du das erste Mal, nachdem du es im Schaufenster gesehen hast, die Tür öffnest, darf auch gern dahinter mal etwas funktionieren. Insofern finde ich solche Workshops, das Ausprobieren, und wir hatten das gerade auch diese Woche wieder, welche Daten nehmen wir denn jetzt, Andreas? Nee, wir nehmen die Daten, die wir jetzt wirklich im System haben und nicht wieder irgendwelche Spieldaten. Probier es mit den echten Daten aus, damit du auch das Gefühl hast, funktioniert das für deinen Anwendungsfall. Und hab keine Scheu, weil es ist leichter, etwas zu löschen und neu zu starten. Und diese Angst braucht man nicht mehr haben. Und um das mit deinem Kassettenrekorder zu nehmen, ich war einer von diesen Jungs, der damals den Kassettenrekorder auseinandergeschraubt hat. Die einzige Schwierigkeit war, er hat danach nie wieder so funktioniert wie vorher. Also ich würde auch heute keinen mehr auseinanderschrauben, zumindest mit dem Wissen. Aber wäre ich nochmal in dem Alter, glaube ich, würde ich es wieder probieren. Und auch da gilt wie immer, ausprobieren ist das Einzige, was wirklich hilft, um zu verstehen, ob das auch so funktioniert. Dazu noch was?
Ja, dazu habe ich noch was. Mittlerweile habe ich viel mehr Vergnügen dran, Sachen auseinanderzubauen, die nicht mehr funktionieren, um sie wieder funktionsfähig zu machen. Also von daher einfach mal drehen das Thema.
Ey, sehr cool. Insofern kann ich dir nur eins sagen. Wir sprechen nochmal dazu. Ich danke unseren Zuhörern und ich wünsche dir einen schönen Urlaub und ein schönes Wochenende.
Ja, danke Andreas, dir auch. Ciao.
Ciao. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst.
Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus
und Andreas.